Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Henning Ahrens. Ich lese aus meinem Roman Mitgift, erschienen im August dieses Jahres im Klett-Cotta Verlag Stuttgart. Dieser Roman handelt in gewisser Weise von meiner eigenen Familie, deren Geschichte ich verfolge, angefangen im 18. Jahrhundert bis ins Jahr 1962. Und worum es im Kern geht, das sind die Auswirkungen der Geschichte auf die Menschen und wie diese dann weitergetragen werden durch die Generationen, teils mit positiven oder teils auch natürlich mit negativen Folgen. Ich lese Ihnen aus einem Kapitel mit dem Titel Mai 1945, Kot auf den Schuhen, das von der Gefangennahme von Wilhelm Leeb Senior handelt, der gegen Kriegsende in Nordböhmen in Gefangenschaft gerät. Diesen Mann habe ich relativ eng an meinem eigenen Großvater modelliert. Tags zuvor, am 8. Mai, strahlte die Sonne über Nordböhmen. Längs der Straßen blühten die Kirschbäume eine wahre Pracht. Gute Böden gab es offenbar auch. Man hatte Feinsämereien, Futterrüben und Gemüse ausgesät. Herrlich, dachte Leeb, auf dem Bock eines Zweispänners sitzend. Frühmorgens im Städtchen Braunau aufgebrochen, steuerte er Trautenau an, setzte sich also nach Westen ab, weil der Russe im Norden des Riesengebirges auf Waldenburg vorstieß. Sein Gepäck lag hinten auf der Kutsche, er hatte wie üblich alles aufgelistet. Wäschebeutel, Aktentasche, 35 Kilo Zucker, 35 Kilo Mehl, 20 Kilo bulgarischer Tabak, 1000 Zigaretten, 40 Zigarren, 2 neue Paar Halbschuhe, Reitstiefel, Kamelhaarschuhe, Hausschuhe aus Fischhaut. 4 frische Oberhemden, 4 Dauerwürste, 2 Stück Butter, Speck, Reis, Büchsen mit Brühwürfeln und Puddingpulver, Lederzwirn, 3 Zigarettenmaschinen, außerdem eine Ersatzuniform samt Reithose mit Wildlederbesatz, alles aus italienischer Produktion. Glanzstärke, Kakaowürfel, ein halbes Dutzend Flaschen Schnaps und anderes mehr. Er hatte sich ordentlich eingedeckt für alle Fälle. Angeblich war der Krieg bald aus, aber an diesem Dienstag hatte er noch nichts weiter gehört. Die Straßen waren erstaunlich leer für einen Rückzug. Leeb schnalzte mit der Zunge, um das Pferd anzuspornen und tastete nach dem Holster mit der Sauer. Die Maschinenpistole, eine französische MAS 38 mit 200 Schuss Munition, lag griffbereit hinter dem Bock, ein beruhigendes Gefühl, denn hier trieben Partisanen ihr Unwesen und nun, da alles zu Ende zu gehen schien, wurden sie immer dreister. Die berittenen Kalmücken, die man eingesetzt hatte, um diese Banditen in den polnischen Wäldern zur Strecke zu bringen, gab es nicht mehr. Sie wurden jetzt andernorts eingesetzt, falls sie nicht längst an den russischen Panzern zerschellt waren. Auf Höhe der Adersbacher Felsen überholte ihn ein Sonderführer mit kräftigeren Pferden und sie fuhren gemeinsam weiter, legten in Adersbach eine Rast ein und hörten im Radio, dass die Waffen ab Mitternacht schweigen sollten. Die Soldaten, die sich vor dem Apparat zusammengerottet hatten, wirkten teils betroffen, teils ungläubig. Das war's dann. Der Sonderführerkamerad, ein Westfale namens Verwein, zuständig für Straßenbrau, ergriff das Wort. Musste ja so kommen. Der Führer tot, Berlin gefallen, Dönitz bei den Fischköppen. Wir sind am Ende der Fahnenstange, Leute. Er säbelte ein Stück Wurst ab und schob es sich in den Mund. Hoffentlich schnappt uns der Ami, der steht ja angeblich im Westen, sagte er heiter und zwinkerte Leeb kumpelhaft zu. Der tat zwar das Gebotene, handelte also pragmatisch, sträubte sich im Stillen aber gegen den Gedanken, dass der Waffenstillstand und damit auch die Niederlage besiegelte Sache waren. Das war schlicht undenkbar. Die Heeresgruppe Mitte hatte in Böhmen riesige Mengen Proviant, Material und Waffen gebunkert und all das umsonst. Doch er sagte nur, ja, das hoffe ich auch. Im späteren Verlauf des Tages wurde er dann mit der Realität konfrontiert. Trautenau lag hinter ihnen, als die Luft von Detonationen zerrissen wurde. Leeb konnte die scheuenden Pferde gerade noch zügeln, hinten flog das Gepäck durcheinander. Er wollte schon die Pistole ziehen, als ihm dämmerte, dass man nicht kämpfte, sondern Material unbrauchbar machte. Rauchsäulen wogten vor den Kuppen des Riesengebirges, und als Leeb die Pferde um eine Biegung lenkte, erblickte er brennende Panzer und Halbkettenfahrzeuge, LKW und PKW, sah Wehrmachtskolonnen auf sich zukommen. Der Weg war versperrt. Er musste sein Gespann wenden und nach Trautenau zurückkehren. Dort herrschte das gewohnte Rückzugschaos, irrwitzigste Gerüchte und Parolen kursierten, die Stimmung drohte ins Hysterische zu kippen und Leb begriff endgültig, dass es nur noch darum ging, die eigene Haut zu retten. »So geht's nicht weiter«, sagte er zu Verweyen. »Wir sollten uns eine Kolonne suchen und mit einem LKW fahren, das wäre sicherer.« Sie brachen noch am gleichen Abend gegen 23 Uhr in Richtung Prag auf. Die Nacht war kalt und neblig und der LKW kam nur im Schneckentempo voran. Die zusammengewürfelte Truppe, die sich hinten auf dem LKW drängte, war hochnervös und Leb gewann den Eindruck, dass der Fahrer ein orientierungsloser Idiot war. »Der fährt doch falsch. Wir müssen uns stärkeren Wehrmachtskolonnen anschließen, sonst landen wir hinter Stacheldraht«, erklärte er der Schar von Männern, deren Atem weiß im Dunkel wirkte. Hände in Fäustlingen umklammerten Karabinerläufe. Einer trug eine Pelzmütze mit Ohrenklappen, ziemlich undiszipliniert, wie Leb fand. »Sicher, nur wie«, erwiderte ein unrasierter Spieß. »Uns bleibt keine Wahl, Mann. Setzen Sie sich doch ans Steuer, wenn Sie alles besser wissen.« Er drückte ein Nasenloch zu und rotzte auf die Ladefläche. Leb schwieg, bückte sich und wischte mit dem Fingerhandschuh Schmutz von einem Reitstiefel. Der LKW stand wieder und der Marschtritt einer größeren Kolonne übertönte das Tuckern des Motors, begleitet von Waffenklirren und Rufen. Bald darauf gerieten sie in einen Flüchtlingstreck, kamen also wieder kaum voran und als der Morgen graute, tauchten im dunstigen Zwielicht erste Freischärler auf. Leb, der vorn auf der Ladefläche saß, erschrak bei ihrem Anblick. Er gab seinem dösenden Nachbarmann einen Ellbogenstoß. Im nächsten Augenblick waren alle hellwach und starrten die am Straßenrand lauernden, bis an die Zähne bewaffneten Gestalten an. Noch hatte man sie nicht gestoppt, und der Hauptmann, ranghöchster Offizier unter ihnen, sagte halblaut: »Ist schwer zu kapieren, Leute, ich weiß, aber es ist vorbei. Wir können hier keinen Kleinkrieg führen. Wir müssen unsere Waffen loswerden, sonst schießen die uns umstandslos über den Haufen. Die Papiere sollten wir auch vernichten.« Er holte seine Pistole aus dem Holster und zwängte sie durch den Spalt zwischen Plane und Seitenwand. Leb griff schweren Herzens nach der Maschinenpistole. Er hatte seine Waffen, obwohl selten benutzt, liebgewonnen, aber die Vernunft riet ihm, den Vorschlag zu befolgen. Also warf er MP und Pistole über Bord, zerriss seine Papiere, auch den Wehrpass, und ließ die Fetzen auf die Straße regnen, schmiss sogar das Kriegsverdienstkreuz weg. Danach fühlte er sich nackt und bloß. Wie sich zeigte, war es die richtige Entscheidung gewesen. Denn kurz darauf hielt man sie an. Freischärler enterten die Ladefläche und durchsuchten sie nach Waffen. Danach fuhren sie, bewacht von Kämpfern, die auf erbeuteten Krafträdern saßen und tschechische, polnische und sowjetische Flaggen schwenkten, bis zum nächsten Ort. Sie hatten während der neunstündigen nächtlichen Fahrt nur 40 Kilometer geschafft und das nicht in südlicher Richtung nach Prag, sondern nach Westen. Auf dem Marktplatz von Lomnitz an der Popelka ging der Krieg für Willem Leb endgültig zu Ende. Er versteht nicht, wie die Leute schlafen können. Draußen feiern die Tschechen den Sieg, sie grölen, johlen und ballern, was das Zeug hält, ein Radau, der Willem Leb schmerzhaft deutlich vor Augen führt, dass sich die Rollen verkehrt haben und das offenbar endgültig. Seine Uniform ist zerschlissen, die Schuhe sind kotig und die Taschen so leer wie sein Magen, während man draußen feiert und säuft. Leb schwant Böses. Nachmittags sah er Freischärler mit einem SMG hantieren. Wenn man sie hier in Lomnitz niedermähen würde, gelte er als vermisst, dann hätte seine Familie niemals Gewissheit. Dann läge er in einem Massengrab und er weiß genau, was das heißt. Denn während seiner Tätigkeit in der Ukraine wurde er auf den Fahrten über Land mehrfach Zeuge von Aktionen, die man besser für sich behielt. Seine Zungenspitze gleitet zum losen Schneidezahn und plötzlich tut alles weh, ihm ist zum Heulen. Was für ein Absturz, das ist die Hölle. Er streicht die Haare mit dreckigen Fingern zurück. Ein Reich in Trümmern, das Land am Boden, mein Gott, wer hätte das gedacht? Da wird die Tür des Klassenraums noch einmal aufgerissen. Er zittert, kalter Schweiß tritt ihm auf die Stirn. Er kauert sich zusammen und zieht den Kopf ein, doch der Anführer der Meute, sternhagelvoll und mit einem Nagant-Revolver fuchtelnd, will bloß weitere Frauen, hat offenbar noch Pulver zu verschießen. Seine Schergen trampeln zwischen den ausgelaugten, benommenen Menschen umher und reißen zwei, drei Mädchen hoch, eines, sicher noch keine 14. Sie wehren sich nicht, sondern wirken apathisch und bleiben selbst dann stumm, als die Tür hinter ihnen zufällt. Schwein gehabt, denkt Leb. Die armen Mädels, murmelt der neben ihm liegende Unteroffizier. Aber besser der Mann bumst, als dass er ballert. Alle schweigen, erfüllt von lähmender Angst. Kaum jemand denkt an das Schicksal der blutjungen Frauen. Und wenn doch, verdrängt man Mitleid und Skrupel. Hauptsache, man atmet noch. Hauptsache, das Herz schlägt weiter. Wenn sie diese Nacht überleben, ist das Schlimmste ausgestanden. Leb hat plötzlich seinen Vater vor Augen, den er im September letzten Jahres begrub. Sieht ihn auf dem Sterbebett mit grauem Schnauzer, vom Herzinfarkt gezeichnet, aber klar im Kopf. »Was haben wir doch für schöne Abende miteinander verlebt, mein Junge«, sagte er. Und sein Sohn, auf Fronturlaub daheim, war plötzlich mit dem Vater versöhnt. Nach all den Jahren des Zwists und des Grolls gegen den Alten, der sich hinter der Kriegsverwundung verschanzte und die Arbeit auf dem Hof weitgehend Frau und Sohn überließ, der nie begriff, wieso sein Sohn von der deutsch-hannoverschen Partei zu den Nationalsozialisten überlief, die auch dann noch seinen geliebten Kriegerverein auflösten, schlossen sie im Angesicht des Todes Frieden miteinander. So möchte man sterben, denkt Leb, im Alter versöhnt mit seinen Nächsten und sich selbst, nicht wie ein Hund in einem Loch bedroht von zähnefletschenden Wölfen. Er hat doch noch so viel vor. Er will den Betrieb, der während des Krieges stagnierte, auf Vordermann bringen und seine Söhne anständig erziehen. Liebs Hände zittern, als er die Beine vor den Bauch zieht und mit den Armen umschließt. Er will hier raus, er will nach Hause. Er muss dies überstehen, aber draußen wird weiter gegrölt, die Nacht ist noch lange nicht zu Ende, und wann es dämmert, weiß keiner, denn die Uhren hat man ihn als erstes abgenommen, die zieren jetzt die Handgelenke dieses Gesindels. Was bilden die sich ein, halten sich wahrhaftig für Sieger, ohne je auf dem Schlachtfeld gekämpft zu haben, feige Bande. Leb ist so zornig, dass er Angst und Bedrückung vergisst, aber da robbt ein Kamerad im Dunkel auf ihn zu, ein Oberinspektor, der mit schwäbischem Zungenschlag flüstert: »Mach's gut, Kamerad, ich werde heute Nacht erschossen, von mir reden sie immer.« »Unsinn«, entgegnet Leb, »die denken nur an die Weiber und saufen sich besinnungslos, ich glaube, wir kommen nochmal davon.« Der Oberinspektor starrt ihn an, dann raunt er: »Die wollen mich umlegen, das weiß ich, Kamerad, du hast ja keine Ahnung. Du musst das meiner Frau sagen, sonst erfährt sie nie, was aus mir wurde.« Er beginnt zu heulen, stopft sich eine Faust in den Mund. »Wir wollten den Turm zu Babel bauen, deshalb zürnt uns der Herr, und nun sterben wir, das ist die Strafe«, sagt er. »Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.« Er betet weiter. Leb wendet sich ab, lehnt den Kopf gegen die Wand und schnaubt verächtlich. Soll der Mann beten? Für ihn ist das nichts. Der Glaube hätte seine Familie beinahe den Hof gekostet, weil der fromme Halbbruder seines Großvaters den gesamten Besitz der Hermannsburger Mission vermacht hatte. 3 Generationen mussten schuften, um Land- und Hofgrundstück seit 1699 im Besitz der Familie zurückzukaufen. Die Kirche, die soll zum Teufel gehen, und Gott, der wird ihn nicht retten, nein. Er muss auf das Glück bauen, das ihm so oft hold war, einen kühlen Kopf bewahren und an die Zukunft denken, an Mutter, Frau und Kinder. Der Schwabe verstummt und Wilhelm Leb, die trunkenen Gesänge der Tschechen im Ohr, versackt im Schlaf wie in sumpfigem Boden.